du sprichst von einem Fußballfeld.
Das Fußballfeld, ja.
Genau. Und du sagst, wir Männer nutzen ungefähr nur ein Viertel dieses Fußballfeldes.
Genau, also das Bild ist, dass es ein Fußballfeld gibt und das Fußballfeld nennt sich Emotionen und Regulationsmöglichkeiten und die sind über dieses Fußballfeld verstreut. Und wir können über dieses komplette Feld schauen und können diese Möglichkeiten wahrnehmen und ausprobieren. Aber Männer bewegen sich immer nur in einem ganz kleinen Quadrat auf diesem Feld mit ihrem Ball und dribbeln dort sozusagen mit sich selbst innerhalb dieses kleinen Korridors. Das war das Bild, das so ein bisschen bei mir entstanden ist, als ich mich mit der Thematik näher beschäftigt habe. Und verpassen aber auch den Spaß dabei, über dieses komplette Feld sich zu bewegen und auch vielleicht mal zu versuchen, ein Tor zu schießen.
Herzlich willkommen zu Heiter bestürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über das Thema Männer und Emotionen spreche. Und vielleicht so ein ganz kleiner Hinweis vorweg, es wird nicht einfach nur cozy so ein bisschen darum gehen, wie sprechen wir besser über Emotionen und wie kommen wir besser mit unserer Partnerin zurecht und warum ist das eine gute Idee, das so zu machen und wie machen wir das? Auch darüber werden wir sprechen, aber wir gehen auch richtig rein ins Thema und sprechen auch hier und da mal über unangenehme Themen. Das heißt, es wird auch um Themen wie häusliche Gewalt oder Suizidalität gehen. Das heißt, wenn du das gerade nicht so gut hören kannst, dann hör dir die Folge gerne ein andermal an. Jetzt habe ich schon gesagt, ich bin nicht alleine heute. Ich habe mir wie immer einen fachkundigen Gast eingeladen. Er ist ausgebildeter Rettungssanitäter mit mehrjähriger hauptberuflicher Erfahrung vor der Pflegeausbildung. Dann hat er Gesundheits- und Krankenpflege gelernt mit mehrjähriger Erfahrung im stationären Betrieb, ist systemischer Coach und Master of Science in Arbeits- und Organisationspsychologie. Er hat schon früh gemerkt, dass im beruflichen Kontext Emotionen das eigene Handeln prägen können und konnte beobachten, wie Kolleginnen und Kollegen mit diesen Herausforderungen umgehen. Daher kam auch sein Masterthema, ein Training der emotionalen Intelligenz bei Auszubildenden. Er sagt selber: Da ich selbst ein Mann bin, sind mir natürlich auch viele Unterschiede zu meiner Partnerin im Alltag aufgefallen. Und daher fiel es mir sehr leicht, für das Thema männliche Emotionen ein hohes Interesse zu entwickeln. Hallo Felix.
Hallo.
Grüß dich, hi.
Ja.
Felix, herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute über Männer und Emotionen sprechen. Und ja. Wie ich schon gesagt habe, es wird nicht nur so ein bisschen cozy, sondern wir sprechen über Gefühle und packen das Thema mal richtig bei der Wurzel. Und du hast dich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Du hast im Rahmen deines Arbeits- und Psychologiestudiums deinen Master zu diesem Thema geschrieben, weißt also genau, worüber du sprichst. Und warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, über männliche Emotionen zu sprechen?
Ich finde es sehr wichtig, über männliche Emotionen zu sprechen, weil ich schon während meines Masters und davor, also ich habe nach dem Abitur angefangen, im Rettungsdienst zu arbeiten und bin auch ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und habe da schon früh gesehen, wie unterschiedlich auch Personen mit einschneidenden Erlebnissen, starken Emotionen umgehen. Und ich habe da schon relativ früh das Gefühl bekommen, dass bei Männern ein starrer Korridor an Emotionsumgang herrscht. Also das habe ich auch bei mir gesehen. Die Erklärung von Emotionen, also was ich gerade fühle, hatte ich immer das Gefühl, fiel mir beispielsweise jetzt auch immer noch ein bisschen schwerer als meiner Partnerin, für die manche Dinge immer sehr, sehr klar erscheinen. Und bei mir ist es immer ein bisschen mehr Arbeit, in mich reinzukommen und zu verbalisieren, wie es mir geht. Und auch dieses Bedürfnis oder dieses Lernen von, wir verbalisieren Gefühle, wir reden über Erlebtes, habe ich auch im Kontext von Rettungsdienst in eher männerdominierten Umgebungen auch als weniger gelebt wahrgenommen und fand es dementsprechend schon damals spannend, woran liegt es eigentlich? Also woran liegen da die Unterschiede und warum fühlt sich das in manchen Fällen ganz anders an als in anderen.
Ja. Darüber werden wir im Laufe des Gesprächs noch eingehend sprechen. Mhm. Erstmal würde ich gerne noch ein bisschen genauer verstehen, warum das denn ein Problem ist, dass Männer nicht so über ihre Gefühle sprechen.
Also wenn wir über das Problem sprechen, da haben wir einfach ganz objektiv gesehen gesellschaftliche Zahlen, die zeigen, dass Männer, wenn es um die Regulation von dem eigenen Innenleben geht, also von den eigenen Gefühlen, sehr stark nach außen gehen. Also wenn wir uns die Zahlen zu den Suiziden anschauen, zu Partnerschaftsgewalt, aber auch zu Alkoholsucht, haben wir da starkes Gefälle zwischen Männern und Frauen. Also teilweise von einem Gefälle von 70%, wo Männer einfach vermehrt, auch jetzt aktuell zu den Zahlen 2025, vermehrt Tatverdächtige sind bei Partnerschaftsgewalt, vermehrt die Suizidrate in die Höhe treiben, aber auch vermehrt Suchtmittel nutzen, um sich zu regulieren. Und da sehen wir eben im gesellschaftlichen Kontext auch, dass im Kontext von Emotionsregulation Männer ein wenig eine Gefahr, kann ich jetzt schon fast sagen, für sich selbst manchmal darstellen, aber auch andere damit gefährden. Und dementsprechend ist es da ein wichtiges Thema, da auch reinzugehen und darüber zu sprechen.
Und da gibt's ja oft diese gesellschaftliche Diskussion, jetzt werden alle Männer über einen Kamm geschoren und ne, alle Männer sind jetzt auf einmal Gewalttäter. Nein, nicht jeder Mann ist ein Gewalttäter, aber in den allermeisten Fällen geht die Gewalt von Männern aus. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und natürlich ist nicht jeder Mann Gewalttäter. Und natürlich, auch wenn wir über diese stereotypischen männlichen Merkmale sprechen, können wir nicht sagen, jeder Mann erfüllt das Stereotyp Mann im Kontext von immer stark sein, keine Gefühle zeigen. Aber was wir eben auch sehen, auch in Studien, wo wir später vielleicht ein bisschen drüber sprechen, wo wir uns anschauen, wie wir andere wahrnehmen, wie wir wahrgenommen werden als Mann, sehen wir eben, dass sich diese Stereotypenlage durch unsere Gesellschaft zieht und sich auch in solchen Zahlen dann widerspiegelt. Und in diesem Kontext ist es halt wichtig, darüber zu sprechen.
Was bedeutet das denn jetzt für uns als Männer? Was können wir tun? Wo können wir Verantwortung übernehmen?
Also im Kontext von Verantwortung sehe ich da Männer in der Verantwortung, sich erstmal selbst zu reflektieren. Also erstmal zu schauen, okay, inwiefern gehe ich mit meinen Emotionen um und zu versuchen zu verstehen, wenn ich bemerke, in manchen Situationen verhalte ich mich auf eine Art und Weise, wie ich mich gar nicht verhalten möchte in diesem Kontext. Dann ein bisschen reinzugehen. Also ich habe auch schon den Satz gehört, Emotionen lernen. Es gibt ja auch Erzählungen von Männergruppen, wo Männer mit anderen Männern ins Gespräch kommen über die eigenen Emotionen und lernen, Schwäche zu zeigen, dass da es so ein bisschen sich anfühlt, wie das Alphabet zu lernen.
Okay.
Also dass man auch erstmal ins Lernen kommt über Emotionen und was Emotionen sind und wie man die regulieren kann, um vielleicht auch die eigene Sichtweise ein wenig zu erweitern in diesem Kontext.
Die Emotionsforscherin Lisa Feldman-Barrett spricht da von Emotionsgranularität. Ja, also möglichst viele Begriffe, möglichst granular Gefühle beschreiben zu können.
Ja.
Und das finde ich eine ganz schöne Idee. Ja, weil je genauer ich beschreiben kann, was ich fühle, desto besser finde ich auch etwas, was ich damit tun kann.
Das ist ja auch das Spannende, wenn wir uns Emotionsregulation anschauen. Also Emotionsregulation beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Emotionen wahrzunehmen bei sich, aber auch Emotionen bei anderen wahrzunehmen, die zu benennen und dann auf Grundlage dieses Verständnisses sie zu regulieren. Also wenn ich benennen kann, wie ich mich fühle und was gerade in mir vorgeht, dann, das hat man auch gesehen, fällt es mir automatisch auch leichter, damit umzugehen. Und dementsprechend wäre für mich da auch der erste Schritt, erstmal in sich selbst zu schauen und zu schauen, okay, was fühle ich wann und in welchem Kontext und warum.
Damit wir das noch ein bisschen besser verstehen, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal klären, was ist überhaupt eine Emotion?
Ja, eine Emotion ist erstmal ein komplexer Sammelbegriff eigentlich. Mhm. Also wenn wir sagen, jemand hat eine Emotion oder erlebt eine Emotion, da passiert da ganz viel. Wenn wir an Emotionen denken, dann denken wir erstmal an das innere Erleben, also von uns selbst. Und das ist das sogenannte, das ist das Gefühl, das wir haben, wie zum Beispiel Trauer oder Freude. Wenn wir aber an die Emotion denken, wenn wir an das Emotionserleben denken, was wir da gerade fühlen, da passiert aber noch viel mehr. Weil wir erkennen ja, wenn wir jemanden, der traurig ist, beobachten, erkennen wir seine Traurigkeit oder ihre Traurigkeit daran, wie sich die Person verhält, was für Gesichtszüge die Person zeigt. Und dementsprechend umfasst dieser Begriff nicht nur unser inneres Erleben, sondern auch, wie wir eine Situation bewerten, wie wir über sie nachdenken und was für eine körperliche Reaktion wir darauf haben und wie wir uns darauf aufbauend verhalten. Also zum Beispiel, wenn wir wütend sind, dann haben wir das Gefühl von Wut, aber wir haben auch auf körperlicher Ebene einen erhöhten Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz und all das, was da in diesem Moment passiert, wird in dem Emotionsbegriff sozusagen gebündelt. Also da passiert ganz schön viel, wenn wir über Emotionen sprechen.
Allerdings, da ist ganz schön viel Musik drin.
Ja.
Und würdest du denn sagen, man kann den Umgang mit Emotionen in gesund und ungesund einteilen? Macht das Sinn?
Es gibt da aktuell eine Diskussion, ob man das so kann. Also klassischerweise spricht man von maladaptiven oder adaptiven Strategien, also gesunden Umgang oder ungesunden Umgang mit Emotionen. Und da sagt man zum Beispiel so Sachen wie Emotionssuppression, also das Unterdrücken von Emotionen. Ich lasse die Emotionen in dieser Situation, wo ich sie erlebe, gar nicht zu und packe sie irgendwo hin, packe sie weg in mir, dass das zu langfristigen negativen Folgen für meine Psyche und meinen Körper führen kann. Aktuelle Studien sprechen eher davon, dass es wichtig ist, eine hohe Reichweite zu haben an Emotionsstrategien, damit wir uns flexibel an die Situation anpassen können. Weil manchmal, wenn wir in einer Situation sind, wo die Situation selbst, also der Kontext, das, wo es vielleicht nicht förderlich ist, gerade eine Emotion wie Wut oder so zu zeigen, zum Beispiel bei der Arbeit oder wenn ich jetzt ganz klassisch im Arbeitskontext Gesundheits- und Krankenpflege vorm Patienten stehe, da ist es vielleicht nicht förderlich, spontan anzufangen zu weinen vor dem Patienten manchmal. Mhm. Da empfiehlt es sich manchmal sogar zu sagen, okay, es ist vollkommen gesund, in der Situation zu sagen, ich packe die Emotion erstmal weg, ich zeige die nicht. Aber dann empfiehlt es sich auch, danach mit der Emotion umzugehen und sie nicht irgendwo in sich wabern zu lassen, sage ich jetzt mal, weil das kann dann zu negativen Folgen führen. Also es gibt die Unterteilung, die grobe Unterteilung zwischen ungesund und gesund, aber es lässt sich eben wieder nicht in diese zwei Pakete packen immer, sondern es geht darum, flexibel mit seinen Emotionen umgehen zu können.
Also in dem Moment erstmal, wenn man jetzt aus der Transaktionsanalyse sich das anguckt, mit dem erwachsenen Ich zu reagieren, ne, und die Situation irgendwie zu handeln, aber danach auch nochmal zum Kind-Ich zurückzugehen und zu sagen, okay, was hat das jetzt gerade mit mir gemacht und was brauche ich vielleicht auch, um diese Situation irgendwie gut abschließen zu können?
Ja, ich glaube, es, also aus meiner Sicht ist der erste Schritt, um das gut handeln zu können, sich selbst auch kennenzulernen. Also zu wissen, wie reagiere ich in welcher Situation, auf was. Das kann man natürlich nicht immer voraussagen. Aber auch gewisse Emotionen, also zu wissen, wenn ich in eine Situation komme, wo ich sehr wütend werde oder wo ich sehr traurig werde, die mich belastet, zu wissen, was tut mir in dieser Situation gut. Und das für sich individuell herauszufinden. Und dafür muss man dann eben auch ausprobieren, verschiedene Dinge.
Ja, genau. Und man muss eben diese Emotionsgranularität haben, also genau zu sagen, welches Gefühl ist es denn gerade. Also ich kenne das von mir selber, es ist einfacher, wütend zu sein, als hilflos zu sein.
Ja. Und das ist ganz spannend, was du da sagst, weil wir sind ja beide Männer. Und du sagst, es ist einfacher für dich, wütend zu sein, als dich hilflos zu fühlen. Und das ist ganz spannend. Da könnte man fast sagen, okay, da kommt bei dir auch so ein bisschen dieser Punkt mit dem Männlichkeitsgefühl raus. Ich möchte keine Hilflosigkeit spüren. Ich möchte nicht spüren, dass ich eine Situation nicht im Griff habe. Deswegen ist es für mich einfacher, die Situation in die Hand zu nehmen oder auf die Situation zuzugehen und eine eher nach außen gerichtete Emotion zu fühlen. Also das sehen wir dann auch in dem, was wir so gelernt haben als Männer, was sich einfacher anfühlt und wie wir mit Emotionen besser umgehen, wie wir Emotionen so kanalisieren können, dass wir sie besser handeln.
Ja. Okay, also es ist einfacher, etwas zu fühlen, wo ich etwas tun kann, wo ich in die Handlung gehen kann, als eben Hilflosigkeit, wo ich im Zweifelsfall zugeben muss, okay, ich bin überfordert, ich kann damit nicht umgehen.
Wenn wir uns bei Männern beispielsweise, wenn wir uns da das Gehirn anschauen und uns anschauen, wie da die hormonelle Situation aussieht, dann fällt von der Struktur her, von den Funktionen, was da passiert, was in Männern aktiviert wird im Gehirn, fällt eine Flucht nach vorne oder eine Flucht an sich, also von diesem Reiz, sich zu entfernen, fällt uns natürlich leichter. Weil man hat in Studien zum Beispiel gesehen oder eher beobachtet, dass bei Männern, wenn sie mit Emotionen, besonders im Kontext von Dominanz und Status konfrontiert sind, dass da das Kampf- oder Fluchtzentrum im Gehirn ganz stark aktiviert ist. Und der Teil des Gehirns, der für logisches Denken und für die Abwägung von verschiedenen Möglichkeiten und so weiter zuständig ist, der ist gar nicht so stark aktiviert. Das ist bei Frauen stärker aktiviert.
Okay, also es ist tatsächlich ein Unterschied.
Und wenn wir uns die Funktionalität von Testosteron anschauen, also von dem männlichen Wachstumshormon, dann ist Testosteron im Jugendalter, wenn wir jugendlich sind beispielsweise und heranwachsen, hat es noch eine Bindegliedwirkung zwischen diesem Flucht- und Kampfzentrum und diesem Logikzentrum. Da gehen Jugendliche, wenn es darum geht, mit Emotionen umzugehen, sogar ein bisschen logischer an die Sache ran. Und das kippt im Erwachsenenalter. Und da hat Testosteron eher die Wirkung, dass es diese Verbindung kappt. Also wenn wir uns auch in einem Kontext befinden, wenn Männer in einem Wettbewerb zusammen miteinander stehen oder mit gleichgesinnten Männern in einer Gruppe sind, dann hat man gesehen, dass dadurch Testosteron auch steigt. Und dadurch ist die Verbindung zu unserem Logikzentrum gemindert. Das heißt, es fühlt sich für uns noch einfacher an, impulsiv zu handeln, in die Handlung zu gehen und uns darüber zu aktivieren.
Interessant. Das heißt, damit ich es verstehe, im Jugendalter hat es vielleicht sogar noch was mit einem Lernprozess zu tun. Also das Testosteron hilft mir noch zu lernen und das irgendwie logisch anzugehen. Und irgendwann wird diese Verbindung gekappt und dann ist diese Verbindung nicht mehr da. Gibt es dafür einen Grund? Also gibt es eine Erklärung?
Das ist eine Studie von 2000, lass mich lügen, 23, 24, also relativ aktuelle Erkenntnis. Und da ist es eben so, dass man eben davon ausgeht, das ist das Sexualitätshormon und innerhalb dieses Jugendalters, wenn die Reifephase beginnt und wenn es dann darum geht, das andere Geschlecht auch sozusagen zu kontaktieren, sage ich jetzt mal, dass da Pläne entstehen und dafür auch Pläne entstehen sollten. Und dass in diesem Kontext auch da Testosteron ein Bindeglied hat, dass man mit diesen Emotionen und mit diesem, was in einem hochkommt, dass man damit logischer umgeht. Also es ist eine Art der Interpretation. Es gibt für das Zusammenspiel zwischen Hormonen, der Gehirnstruktur und den allgemeinen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, gibt es noch keine einheitliche Erklärung. Also es gibt noch keine Studie, es gibt noch kein Modell, was jetzt erklärt, okay, das spielt so miteinander zusammen und deswegen gibt es diese Unterschiede, weil auch immer noch nicht die Frage geklärt ist, verhalten wir uns so, weil wir biologisch dafür verankert sind oder verhalten wir uns so, weil wir uns sozial so prägen, also weil wir es lernen.
Genau, kommst du genau zu dem Thema, was ich jetzt ansprechen wollte, denn immer nur zu sagen, das ist alles hormonell, das hat alles mit der Gehirnstruktur zu tun und so sind wir nun mal und daran können wir nichts ändern, das wäre sicherlich zu kurz gesprungen.
Das wäre auf jeden Fall zu kurz gesprungen. Aus meiner Sicht sprechen wir auch immer zwischen einem Wechselspiel oder einer Interaktion. Also wir sehen zum Beispiel, dass bei Frauen die neuronalen Verknüpfungen, also die Gehirnströme, die Verbindungen zwischen den Gehirnarealen, die für emotionale Regulation zuständig sind, stärker verknüpft sind als bei Männern. Und da könnte man natürlich sagen, wir haben das uns jetzt angeguckt und wir haben das gesehen und wir sehen das jetzt als gesetzt an. Frauen können das einfach besser. Aber da ist eben die Frage, wie entstehen denn Verknüpfungen im Gehirn? Wie entstehen solche Dinge? Wie entwickeln wir uns? Und wir entwickeln uns auch darüber, dass wir von anderen lernen und wie wir aufwachsen und was wir erleben. Mhm. Und da können wir in unserer Gesellschaft, auch im Kontext von wie wurden auch früher Männer erzogen, wie wurden früher Frauen erzogen, können wir natürlich ganz klare Unterschiede festmachen. Und da möchte ich noch einen kleinen Disclaimer geben, wenn wir über diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen sprechen und diese Unterschiede im Gehirn und im Verhalten. Die Studien wurden alle an Frauen und Männern durchgeführt, die sich mit ihrem Geschlecht identifizieren und dieses biologische Geschlecht haben. Man kann von der Forschung von Menschen, die sich in einer Transition befinden und auch vielleicht Testosteron zu sich nehmen und so weiter, viel lernen. Aber da ist die Forschung noch nicht so weit.
Da sind wir also noch dran. Aber trotzdem sehr spannend und gut, dass du das erwähnst, dass es da also auch Unterschiede gibt, ne? Und dass man da vielleicht auch nochmal genauer hingucken muss. Jetzt hat ja Lernen und Sozialisation am Anfang ganz viel mit der Ursprungsfamilie zu tun. Mhm. Aber im Laufe des Lebens lernen wir ja weiter und dann verändern sich Einflüsse ja auch. Ne? Man weiß, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat die Peer Group, also mein soziales Umfeld, dann irgendwann einen viel, viel größeren Einfluss. Und auch so Dinge wie Social Media haben ja dann einen großen Einfluss. Was kannst du dazu sagen?
Also das Spannende ist ja erstmal, wenn wir und wir springen hier immer von einzelnen Fachgebieten, weil das ist so spannend, dieses Thema, weil es alles miteinander verbindet. Mhm. Wenn wir uns das Ganze sozialpsychologisch anschauen, gibt es dann natürlich auch Forschung, wo wir uns anschauen, okay, wie reagieren wir als Gruppe eigentlich auf Menschen, auf Männer beispielsweise, wenn sie mit Emotionen umgehen. Und hier sehen wir beispielsweise, dass wir auch im Kontext von der Arbeit, wir verschiedene Verhaltensweisen als Gruppe, als Gesellschaft fördern und verschiedene Verhaltensweisen nicht. Zum Beispiel, man hat sich zum Beispiel angeschaut, in Konfliktsituationen innerhalb einer Arbeitsgruppe, wie verändert sich die Wahrnehmung von Kompetenz, je nachdem, wie jemand mit seiner Emotion umgeht. Und bei Männern hat man beispielsweise gesehen, wenn Männer nicht direkt die Emotionen zeigen, sondern sie erstmal runterschlucken, sage ich jetzt mal, und sich über diese Emotion rational nähern, dann werden sie in der Gruppe von Männern und Frauen als emotional kompetenter wahrgenommen, als wenn sie beispielsweise direkt eine Emotion zeigen würden. Also direkt traurig wären oder direkt verunsichert wären und das verbalisieren würden. Und man hat gesehen, dass bei Frauen es genau andersrum ist. Also dass wenn Frauen spontan ihre Emotion zeigen, dann werden sie als emotional kompetent wahrgenommen. Und wenn sie erst sich zurückziehen und keine Emotion zeigen und bedachter sind, dann werden sie so ein bisschen negativer wahrgenommen, als würden sie was planen oder so.
Okay.
Und da sieht man eben auch, dass wir als Gesellschaft auch später hinaus über dieses, ich bin in meiner Familie und ich lerne über meine Eltern, als Gesellschaft manche Verhaltensweisen fördern und manche nicht. Und da sehe ich eben die Verantwortung für gesunde Emotionsregulation nicht nur beim Individuum selbst. Also wir haben ja gesagt, Männer sollten sich selbst reflektieren, sollten selbst das innere Erleben fassen können und daraufhin sich überlegen, wie möchte ich mich verhalten. Aber das kann einfacher sein oder schwerer sein, je nachdem, wie meine Umgebung auch das, was daraus resultiert, auch akzeptiert.
Das heißt, auch eine gesellschaftliche Diskussion ist da sinnvoll, um anders auf dieses Thema zu gucken.
Auf jeden Fall, ja.
Und da gibt es ja auch, ne, du hast das jetzt im Arbeitskontext beschrieben, aber auch auf Social Media, um da nochmal drauf zurückzukommen, gibt es ja da verschiedene Strömungen. Ne? Es gibt auf der einen Seite dieses Boys Cry Too.
Und
auf der anderen Seite diese hegemoniale Schiene und dieses innere Tier und dieses Alpha-Ding. Ich musste an diese Serie Alpha-Männchen denken auf ZDF. Das war total spannend. Wie passt das zusammen?
Also auf Social Media haben wir ja immer eine starke Polarisierung. Deswegen ist es ja ganz klar, dass es da verschiedene Strömungen gibt, die sich irgendwie sehr klar widersprechen. Und was wir in diesem Social Media Kontext sehen, ist ja auch ganz stark, dass die Manosphäre ganz stark auffällt. Also diese Bewegung, die jungen Männern aufsagt, du darfst keine Gefühle zeigen, du musst immer stark sein, du solltest keine starke Bindung eingehen. Alles, was zählt, ist eigentlich, dass du trainieren gehst und ganz viel Geld verdienst. Und diese Bewegung nutzt dann, du hast gerade angesprochen, Alpha-Theorie, vermeintlich wissenschaftliche Grundlagen auch. Spannenderweise diese Alpha-Theorie, da gab es jetzt erst 2025 vom National Geographic einen Artikel, dass diese Alpha-Theorie schon lange widerlegt ist. Also es beruht auf Studien von Wölfen in Gefangenschaft, wo beobachtet wurde, dass Wölfe in Gefangenschaft eine gewisse Hierarchie sozusagen bilden und dass es da eine Alpha-Mutter und einen Alpha-Wolf sozusagen gibt und dass darüber sozusagen Nahrung verteilt wird und so weiter. Und das hat sich aber schon direkt, als man dann Wölfe, die nicht mehr in Gefangenschaft gelebt haben, beobachtet hat, hat sich das direkt widerlegt. Und es hat sich gezeigt, dass Tiere wie auch Wölfe, die außerhalb von Gefangenschaft leben, auf soziale Strukturen bauen, auf Zwischenmenschlichkeit, sage ich schon, Zwischenwölflichkeit vielleicht und dass es da eher um Kooperation geht. Aber es passt natürlich stark ins Narrativ von, und da ist diese Verankerung von diesen Strukturen hegemonialer Männlichkeit, also dieser Struktur von auch diesem früher ausgebildeten patriarchalen Gedanken, hey, Männer dürfen gar keine weiblichen Züge haben, Männer müssen stark sein. Und diese Form von Männlichkeit ist natürlich sehr einfach und gibt auch sehr einfache Antworten auf vielleicht komplexe Punkte wie kann ich besser kommunizieren? Und bespielt natürlich, wenn wir uns diese Funktionalität im Gehirn, die Hormonstruktur und so weiter anschauen, auch bei jungen Männern, gibt es natürlich auch klare Antworten und bespielt da eine gewisse Struktur, wo es vielleicht Männern auch einfacher fällt, diese zu bedienen. Da wird natürlich dann auch etwas instrumentalisiert auf jeden Fall.
Also hier bei Heiter bis Stürmisch werden wissenschaftliche Mythen debunked. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben und zuzuhören. Ich finde, es ist ja total interessant, das zu beobachten und zu sehen. Die einfachen Antworten sind es dann eben doch nicht. Ne? Das sehen wir ja
wie so
immer
oft.
Wieder.
Ja. Wie so oft sind es die einfachen Antworten nicht und auch nicht die Antworten A oder B, sondern die Antwort in der Mitte, die auf Kommunikation und Konsens beruht sozusagen. Das Spannende ist, du hast ja Boys Cry Too oder ich glaube, es heißt sogar Boys Have Feelings Too angesprochen, was so eine Modemarke ist. Also davon gibt es Pullis, wo der Schriftzug drauf gedruckt ist etc. Und wenn wir aber im Kontext von Emotionalität sprechen, da ist es auch ganz spannend, dass man da beobachten kann, dass Männer, die dann sehr gefühlvoll sind und sehr in die Ebene gehen von ich bin jetzt der Mann, der Emotionen zeigt, ich bin jetzt der Mann, der stark mit sich selbst sozusagen in Verbindung steht, dass man da plötzlich dann auch einen Wettbewerbscharakter beobachtet. Also dass Männer dann untereinander konkurrieren, wer ist denn emotionaler?
Ach. Okay.
Was also, ich dann wieder ironisch finde,
ja.
Weil da schließen wir wieder den Kreis, dass wir wieder gegeneinander antreten können in einer Disziplin.
Also ganz ohne Wettbewerb können wir offensichtlich dann nicht.
Okay. Und das ist auch das Spannende, dass wir sehen können, Männer stehen mit anderen Männern oft im Wettbewerb und bedingen sozusagen diese Strategien untereinander. Also bei Studien, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass man Männern emotionale Filme zeigt, wenn diese Männer mit der Partnerin oder mit einer anderen Frau diesen emotionalen Film, diesen traurigen Film sich anschauen, dann sind sie emotionsexpressiv, also sie zeigen die Emotionen nach außen. Und dann hat man beobachtet, dass sobald ein anderer Mann im Raum ist, diese Emotionsexpressivität stark abnimmt. Also da ist direkt ein höherer Kontrollpunkt da, ein höherer, okay, hier ist ein anderer Mann im Raum, jetzt muss ich mich mehr kontrollieren.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe durchaus die eine oder andere Situation im Kopf, wo ich sowas meine, auch schon mal erlebt zu haben. Aber spannend, dass die Studien das auch hergeben. Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Lass uns doch noch mal auf die gesundheitlichen Aspekte von Umgang mit Emotionen sprechen. Denn das hat ja ganz viel auch Auswirkungen auf unsere eigene Gesundheit, sowohl psychisch als aber auch körperlich.
Ja, also ich fange mal mit den negativen Dingen an und spreche dann über die positiven Dinge. Wir können eben beobachten, wenn Personen ihre Emotionen nicht händeln, sage ich jetzt mal. Also sie runterschlucken, die Emotionen nicht zeigen, die Emotionen nicht behandeln, nicht aufschreiben, nicht kanalisieren, dann entsteht dadurch eine dauerhafte körperliche Aktiviertheit. Mhm. Weil wir haben ja darüber gesprochen, was sind Emotionen überhaupt? Und das ist nicht nur das innere Gefühl, sondern es ist auch die körperliche Reaktion. Und diese körperliche Reaktion gleicht Stress, also unserer Stressreaktion. Und dauerhafter Stress für den Körper ist nicht gut für uns. Und der Stress spiegelt sich dann so wider, dass wir beispielsweise dauerhaft erhöhten Blutdruck haben oder erhöhte Herzfrequenz etc. Und dadurch können sich auch Dinge wie, wenn wir dauerhaft unsere Emotionen herunterschlucken, dauerhaft unseren Körper uns selbst unter Stress setzen dadurch, können auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen längerfristig oder die Schwächung des Immunsystems dadurch entstehen. Und automatisch sind wir dann natürlich nicht ausgeglichen und sind auch nicht mehr in der Lage, richtig zu kommunizieren. Emotionserleben beeinflusst ja nicht nur dann unsere körperliche Reaktion, sondern auch unsere Gedanken, also und unsere Wahrnehmung und wie wir handeln. Und dementsprechend, wenn wir unsere Emotionen nicht richtig behandeln können und nicht richtig mit ihnen umgehen können, dann können wir uns auch nie so verhalten, wie wir das eigentlich gerne würden. Weil wir sind immer in einem affektiven, also in einem emotionsgeprägten Status und haben dementsprechend immer diese Emotionen im Hintergrund, die auch unser Verhalten leitet. Und das ist so die negative Seite davon. Die positive Seite, wenn ich jetzt in der Lage bin, mit meinen Emotionen umzugehen, die zu verbalisieren, die zu greifen, dann habe ich da schon den Punkt angesprochen, das Verbalisieren. Wenn ich jemand anderem sagen kann, wie ich mich fühle und was für ein Bedürfnis dahinter steckt, dann kann ich meine sozialen Beziehungen viel nachhaltiger und besser aufbauen und auch einfach funktionaler aufbauen, weil mein Gegenüber weiß ja, auch im Kontext von Partnerschaft, was ich brauche und muss nicht Rätsel raten und mich beobachten, wie ich mich wie verhalte. Und es nimmt natürlich, wenn ich das verbalisieren kann, also wenn ich das aussprechen kann, was ich gerade fühle, und wenn ich dann auch noch gelernt habe, was mir dann gut tut, dann kann ich viel geerdeter und auch viel selbstbestimmter durch meine sozialen Kontakte und durch mein Leben gehen und kann mich dann auch so verhalten, wie ich das möchte. Weil was man eben ganz oft sieht und auch was ich auch oft an mir selbst erlebe, ist, dass ich mich in einer Situation verhalten habe auf eine gewisse Art und Weise und dann wird mir gespiegelt, wie ich mich verhalten habe. Und dann merke ich, okay, da ging es mir so und so und deswegen habe ich mich so verhalten. Und da kann man eben gegensteuern.
Und das sehen wir auch immer wieder in Paarberatungen, ne, dass wir so die Erwartung haben, mein Gegenüber muss doch wissen, wie es mir geht. Also ja. Wir sind jetzt schon seit 18 Jahren zusammen. Der muss doch wissen, was ich gerade fühle.
Die Person muss mich doch lesen können wie ein Buch.
Genau.
Nein. Aber oft machen diese emotionsgeprägten Verhaltensweisen ja auch gar keinen Sinn. Und das ist ja auch das, das ist ja auch der Punkt. Und oft gehen da diese, und das sehen wir auch im Kontext von Partnerschaftsgewalt, weil wir sprechen ja auch über Männer, wenn diese Verhaltensweisen sich nach außen richten, auch oft, dann erwartet man von seiner Partnerin, dass sie einmal die Emotion erkennt, aber gleichzeitig sie aushält. Und die Emotionsregulation, die nach außen geht, löst ja in meinem Gegenüber und in meinem Umfeld dann auch etwas aus. Also ich es führt ja dazu, dass andere auch negative Emotionen erleben. Und dadurch entwickelt sich auch so eine Art Spirale.
Am Ende, um diese Spirale zu unterbrechen, bin ich am Ende für meine Gefühle verantwortlich, ne, und für meine Bedürfnisse und nicht mein Gegenüber. Ja, also wir kennen den Begriff von Koregulation, ne, also dass jemand anders meine Gefühle reguliert.
Da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung, ja. Also, dass die Verantwortung eben ist, wenn ich zum Beispiel verstehe, ich habe ja auch gesagt, Testosteronspiegel ist kontextabhängig. Zum Beispiel Männer in Partnerschaften oder in sozialen Beziehungen, die sich auch mit anderen Sichtweisen auseinandersetzen, da zeigt sich, dass der Testosteronspiegel auch sinkt, aber dass ich zum Beispiel bei mir beobachte auch und verstehe, in welchem Kontext steigt sich auch meine Impulsneigung, steigt meine Impulsneigung und in welchem Kontext geht sie runter und dass ich dann auch ein bisschen verstehe, okay, wann möchte ich mich wie verhalten? Und da ist eben die Selbstverantwortung auch da. Diese Strukturen, diese Antworten auf das eigene Verhalten mit, okay, meine hormonellen Einflüsse können dazu führen, dass ich manchmal impulsiver bin oder mir fällt es schwerer, eine gewisse Reichweite an emotionalen Strategien zu sehen. Das bestätigt sich vielleicht in manchen Studien meiner Gehirnstruktur oder in meiner Funktionalität der Gehirnstruktur. Das ist ja keine Entschuldigung dafür, sondern es ist eher eine Erklärung.
Ganz genau. Ganz genau, das ist eher eine Erklärung. Und vielleicht machen wir es jetzt mal noch mal ein bisschen praktischer. Du hast im Vorgespräch ein Bild erwähnt, das ich total spannend fand. Und jetzt wecken wir alle Männer wieder auf. Nämlich, du sprichst von einem Fußballfeld.
Das Fußballfeld, ja.
Genau. Und du sagst, wir Männer nutzen ungefähr nur ein Viertel dieses Fußballfeldes.
Genau, also das Bild ist, dass es ein Fußballfeld gibt und das Fußballfeld nennt sich Emotionen und Regulationsmöglichkeiten und die sind über dieses Fußballfeld verstreut. Und wir können über dieses komplette Feld schauen und können diese Möglichkeiten wahrnehmen und ausprobieren. Aber Männer bewegen sich immer nur in einem ganz kleinen Quadrat auf diesem Feld mit ihrem Ball und dribbeln dort sozusagen mit sich selbst innerhalb dieses kleinen Korridors. Das war das Bild, das so ein bisschen bei mir entstanden ist, als ich mich mit der Thematik näher beschäftigt habe. Mhm. Und verpassen aber auch den Spaß dabei, über dieses komplette Feld sich zu bewegen und auch vielleicht mal zu versuchen, ein Tor zu schießen.
Und dann lass uns doch mal gucken, wie wir da vielleicht ein bisschen näher ans gegnerische Tor ankommen und unser Spielfeld da erweitern können. Da gibt es ja auch ganz praktische Tipps und ganz praktische Übungen, die wir da nutzen können.
Also so eine sehr praktische Übung, die geht schon ein bisschen mehr in die Impulskontrolle hinein. Also wenn ich bei mir selbst beobachte, manchmal werde ich plötzlich, wenn es in der Situation eigentlich gar nicht angebracht ist, werde ich in manchen Kontexten laut oder ich nutze plötzlich Impulse in mir und handle einfach, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Da gibt es das Stopp-Prinzip. Das beinhaltet, dass in manchen Situationen oder allgemein, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade einen Drang, etwas zu tun, dass man dieses Stopp-Prinzip nutzt, nämlich erstmal zu sagen, Stopp, gar nichts zu tun. Einfach nur kurz in der Situation zu verweilen, einfach stehen zu bleiben und erstmal kurz zu atmen. So, da können wir auch gleich drüber sprechen, welche Atemtechniken könnte man da nutzen. Und dann achtsam kurz in sich zu schauen und sich kurz zu überlegen, okay, in welchem Kontext bewege ich mich gerade? Was ist gerade die Situation? Wo bin ich gerade? Und was für einen Handlungsimpuls habe ich gerade in mir? Also was möchte ich gerade tun? Und dann auf dieser Basis zu entscheiden, was ich tue. Nicht einfach tun, sondern zu entscheiden, was ich tue. Sich zu sagen, hey, ich bin jetzt hier in der und der Situation und deswegen tue ich jetzt das und das. Und wenn sich das rund anfühlt, kann man das machen. Und wenn es sich nicht rund anfühlt, wenn da plötzlich in einem selbst der Gedanke entsteht, hä, warum will ich das tun? Das passt eigentlich überhaupt nicht in diese Situation hinein. Sich dann zu überlegen, okay, wie würde ich mich denn gerne verhalten? Und dann zu versuchen, das zu tun. Aber schon allein der Punkt, erstmal zu sagen, stopp, ich atme jetzt erstmal, also eine gewisse Achtsamkeit walten zu lassen, ist schon da der erste Schritt.
Das heißt aber, ich muss lernen, mit diesem Gefühl einen Moment lang erstmal zu sein und das erstmal auszuhalten.
Das Schöne an Emotionen ist, dass Emotionen zeitlich begrenzt sind. Also dieses Gefühl kann natürlich auch in eine Stimmung übergehen. Stimmungen sind länger, aber Emotionen mit dem körperlichen Erleben, also diese geballte Ladung, die manche Personen dort empfinden, die können auch vorbeiziehen. Das heißt, es macht Sinn, erstmal kurz mit diesem Gefühl zu sein, bevor ich es in eine Handlung übersetze. Und dann auch eben diesen Punkt, dieses logische Zentrum ein bisschen anspringen zu lassen, also ein wenig zu trainieren und zu schauen, okay, was fühle ich denn gerade? So. Und schon allein diese Frage kann bei vielen Männern zu sehr viel Kognitionsleistung, bei mir auch, führen. Was fühle ich denn gerade? Und weil man da auch beobachtet, da fehlt auch oft das Alphabet dafür. Also was für Emotionen haben wir überhaupt? Wie viele Emotionen haben wir überhaupt? Wann fühle ich mich eifersüchtig? Wann fühle ich mich nervös? Wie fühlen sich diese Abstufungen an? Und wann bin ich wütend, weil ich wütend bin und wann bin ich wütend, weil ich gerade gar nicht eingrenzen kann, was ich überhaupt fühle.
Da gibt es eine ganz spannende App, die können wir gerne auch in die Shownotes packen, die nennt sich How We Feel. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Die kenne ich, die kenne ich. Es gibt auch eine, die war früher umsonst, ich weiß nicht, ob sie immer noch umsonst ist, das nennt sich Bearable. Das ist auch eine App, wo man eben auch täglich angeben kann. Ich kenne auch How We Feel, wo man das Gefühl dann auswählt, wie man sich fühlt. Und das Schöne an How We Feel ist ja auch, dass es diesen sozialen Charakter hat. Also, dass man sich Buddies auswählen kann und dann immer sieht, wie fühlt sich die Person gerade. Das finde ich auch sehr gut, weil das ist auch etwas, was sich da natürlich empfiehlt. Soziale Kontakte suchen, um auch über Emotionen zu sprechen. Und auch in diesem Kontext mit Männer stehen anderen Männern da manchmal im Weg. Auch den Kontakt zu Freunden und männlichen Freunden suchen, um darüber zu sprechen, wie es einem geht und was man gerade fühlt.
Wenn mir das jetzt aber in der Situation nicht gelingt, also ganz konkretes Beispiel vor Augen, ich habe neulich ganz schlau, stelle einen Teller auf die Küchenarbeitsplatte. Dahinter steht der Toaster und der Toaster, der Stecker steckte in der Wand. Ich wollte also, nachdem ich den Toaster benutzt habe, den Stecker aus der Wand ziehen. Und du ahnst vielleicht, was passiert. Ich reiße mit etwas Energie den Stecker aus der Wand, weil der fest saß. Haue mit der Faust vor den Toaster. Der Toaster schlägt vor den Teller und der Teller scheppert am Boden. Und in dem Moment soll ich mir dann auch noch überlegen, okay, wie möchte ich jetzt gerade reagieren oder wie fühle ich mich jetzt gerade? Nee, das hat ehrlich gesagt in dem Moment nicht funktioniert.
Das funktioniert nicht. Also, du wolltest bestimmt mal was sagen.
Genau, genau. Vielleicht, und jetzt hier in diesem Gespräch merkt man es ja schon, funktioniert es ja, danach darüber zu sprechen, danach zu reflektieren. Okay, was war das für eine Situation? Ich habe nicht ideal reagiert. Jetzt war ich zum Glück alleine in dem Moment, habe also niemanden in Mitleidenschaft gezogen und habe mich auch relativ schnell wieder beruhigt, weil es war ja nur ein kaputter Teller. Aber genau, was hilft vielleicht, wenn ich es in dem Moment nicht schaffe, um das im Nachhinein zu reflektieren?
Einmal nochmal zurückzukommen mit in dem Moment nicht schaffen. Das ist, wenn ich darüber spreche mit dem Stopp-Prinzip und so weiter, dann ist es so, okay, für jede Situation, wo ich eine Emotion fühle, muss ich irgendwie ein 10-Schritte-Programm durchführen, um mit meinen Emotionen gut klarzukommen. Es reicht auch erstmal, sich eine Routine zu überlegen, wie man auf Situationen reagiert und die zu üben. Also wenn ich daran denke, wie ich werde zum Beispiel, wenn ich Fachvorträge halte zu gewissen Themen vor Publikum, werde ich zum Beispiel nervös. Und das ist zum Beispiel ein sehr starkes körperliches Erleben auch bei mir. Da habe ich mir dann auch überlegt, okay, wie möchte ich damit umgehen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich steuere sozusagen mit Achtsamkeit für meinen Körper gegen und fühle immer meinen Puls zunächst einmal. Und atme und fühle meinen Puls, bevor ich mich in so eine Situation begebe. Und das kann man sich natürlich, da kann man sich auch eine Actionplankarte oder so schreiben, so nach dem Motto, wenn ich in eine Situation komme, wo ich was Starkes fühle, dann mache ich erstmal das. Gar nicht nach dem Motto, dass man irgendwie groß überlegen muss, sondern das ist so meine praktische Handlung, die ich dann immer durchführe. Das könnte man sich überlegen, dass man das, wenn man merkt, so Situationen kommen, zu implementieren. Und dann darauf aufbauen, dass das natürlich nicht immer möglich ist, hilft natürlich die Reflexion und ins Gespräch zu gehen oder mit sich selber in den Austausch zu gehen, in Form von, man schreibt sich Dinge auf, was habe ich am Tag erlebt und was habe ich da gefühlt, um diese Verknüpfung auch zu schaffen zwischen dem, was ich erlebe und der Emotion und der Reaktion, die ich darauf habe. Und dann kann man sich ja darauf aufbauend entweder emotionsregulatorisch überlegen, was kann ich an der Situation verändern. Also du könntest dir dann überlegen, wo steht eigentlich immer mein Toaster? Wo esse ich? Möchte ich da vielleicht was dran verändern, damit ich nicht so oft Teller schmeiße?
Ja, und vor allem stell den Teller nicht vor den Toaster.
Genau, also an der Handlung an sich, an der Situation an sich was verändern. Oder wenn das eben nicht möglich ist, dann zu schauen, okay, was für eine Strategie möchte ich mir denn überlegen für das Gefühl, das dadurch entsteht.
Das heißt, im Nachhinein überlegen, wie hätte die Situation anders laufen können?
Genau.
Wenn sowas dann doch passiert, welche Roadmap, welche innere Karte oder welchen inneren Weg habe ich dann, um mit so einem Gefühl umzugehen?
Genau. Und das ist ein Prozess. Also nur weil man das jetzt 2 Wochen gemacht hat, geht man nicht perfekt mit allen Emotionen um, die man so hat. Ich gehe auch nicht immer mit allen Emotionen perfekt um, die ich am Tag habe. Aber es ist halt ein Prozess, das immer wieder zu üben und da immer ein bisschen besser drin zu werden.
Und das hat ja auch mit meinem sozialen Umfeld zu tun, ne? Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt. Wenn ein Mann mit einer Frau spricht, dann kann er durchaus über seine Emotionen sprechen. Wenn dann plötzlich ein anderer Mann dazukommt, dann dreht sich das Ganze wieder, ne, und ist wieder ein anderes Spiel. Das heißt, mein Umfeld spielt schon eine Rolle. Und wenn Männer mit Männern unterwegs sind, dann ist das ein anderes Spiel, als wenn Männer und Frauen gemeinsam oder nur Frauen unterwegs sind.
Also es gibt schon einen Grund, warum Dinge wie Männergruppen existieren, damit Männer mit anderen Männern über Gefühle sprechen, weil dadurch eben Barrieren aufgebrochen werden durch diese sozialen Konventionen. Wir stehen eigentlich im Wettbewerb zueinander, wir müssen eigentlich mega stark sein und besser als der andere. Und es ist schon spannend, vielleicht das zu reflektieren und das auch zu besprechen. So, warum kann ich mit in einer Situation mit meiner Partnerin oder mit einer Freundin über emotionale Punkte oder was in mir vorgeht sprechen? Und wenn ich mit einem männlichen Freund, und das ist jetzt wieder so ein Punkt, also es gibt auch Männer, die mit anderen Männern sehr, sehr emotionale Beziehungen heutzutage haben und reflektieren und Dinge besprechen. So, also auch im Kontext von Pauschalisierung möchte ich hier gar nicht sagen, dass das niemand kann. Aber man sieht halt schon, dass da unsere Gesellschaftsstruktur das bedingt, dass Männer in sich tragen, dass sie mit anderen Männern so in einem Status-Wettkampf sind. Wer ist besser in was? Und das vielleicht auch zu besprechen, und sich darüber zu entscheiden, okay, wir wollen uns vielleicht sogar gezielt in so Situationen begeben, dass man zusammen Sport macht, dass zusammen in den Wettbewerb tritt, das aktiviert uns ja auch. Das macht ja auch irgendwie Spaß. Auch zu gewinnen macht Spaß, macht mir auch Spaß.
Absolut.
Aber in welchen Kontexten greift das und in welchen Kontexten macht es Sinn? Und das finde ich wichtig zu reflektieren.
Wie schaffe ich es denn, mir dieser Mechanismen bewusst zu werden? Also, wo ist das gut und wo ist das vielleicht eher hinderlich?
Also, zunächst einmal gilt es, diese Aktiviertheit oder dieses körperliche Erleben und so ein bisschen zu regulieren. Spannenderweise sieht man da, dass unsere Atmung zum Beispiel stark mit auch unserer körperlichen Fähigkeit zusammenhängt, mit Impulsen und Punkten umzugehen. Mhm. Zum Beispiel die 4-7-8-Atmung, also dass man 4 Sekunden einatmet, 7 Sekunden lang die Luft anhält und dann 8 Sekunden lang ausatmet. Da hat man auch gesehen, das kann sozusagen unsere Fähigkeit, unsere körperliche Fähigkeit, uns selber über unsere Herzrate zu beruhigen und mit Impulsen von außen umzugehen, kann es sozusagen verstärken. Und so können wir eigentlich präventiv auch durch so Sachen wie Entspannungsübungen oder Atemübungen schon mal üben, mit Impulsen besser umgehen zu können.
Da muss ich einmal nochmal rein, weil du das gerade so selbstverständlich gesagt hast. 4-7-8-Atmung, also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft halten und 8 Sekunden wieder ausatmen. Ja. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz erklären. Warum ist es sinnvoll, länger auszuatmen, als ich vorher eingeatmet habe?
Also mit der Einatmung verbinden wir eine gewisse Aktivierung und mit der Ausatmung eine gewisse Beruhigung. Das hat auch damit zu tun, welche Körperareale während der Ausatmung dort aktiviert werden. Und also der Nervus vagus wird da zum Beispiel aktiviert, was unser Nervensystem beruhigt. Mhm. Und es zeigt sich eben auch in Studien, dass diese Ausatemtechniken, wo wir länger ausatmen, eine stressregulative, also eine stressreduzierende Wirkung auf uns haben. Mhm. Und dementsprechend muss es nicht 4-7-8 sein. Also es muss nicht 4 Sekunden einatmen sein. Manche Personen kommen mit dem Rhythmus auch nicht klar. Es ist hauptsächlich wichtig, dass wir länger ausatmen, als dass wir einatmen. Und atmen an sich ist schon super. Also
atmen ist total gut, ja. Das sage ich auch immer bei jeder Beratung, wo jemand sagt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, dann sage ich auch immer erstmal atmen. Ne? Und kriegt dann erstmal einen irritierten Blick. So, jetzt komme ich da zu jemandem, der eigentlich weiß, was er tut. Und wenn ich jetzt sage, was soll ich tun, sagt der atmen. Naja, den Atem habe ich immer bei mir. Der ist kostenlos, ne? Und ich kann ihn jederzeit nutzen.
Ja.
Und er ist ja auch. Die meiste Zeit des Tages mache ich mir ja gar keine Gedanken über meinen Atem, sondern er ist einfach da und er hält mich am Leben. Ne? Genauso wie, dass ich mir nie darüber Gedanken mache, dass ich den ganzen Tag meine Nase sehe. Ja, weil das Gehirn das einfach ausblendet.
Das stimmt und allerdings, ja.
An alle Zuhörenden keine Sorge, das ist in einer Minute wieder weg, weil das Gehirn alle unwichtigen Informationen da einfach wegblendet. Ne? Aber wenn ich die Atmung brauche, dann ist sie ein total
hilfreiches
Tool. Ja. Genau, dann ist sie immer da. Gut, wo wir schon mal dabei sind, was wir jetzt konkret machen können, vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps. Ne? Ich meine, wir haben ja, glaube ich, in diesem Gespräch jetzt schon gelernt, es gibt kein einfaches Einmaleins, ja, was ich jetzt einfach anwenden kann. Und das ganze Thema ist nicht 0 und 1 ne? oder schwarz und weiß, sondern da gibt es viele Töne dazwischen und es lohnt sich da immer wieder auch die Forschung dazu zu holen und sich das genau anzugucken, warum ist was wie. Aber vielleicht haben wir, so wie diese 4-7-8-Atmung, ja noch ein, zwei andere Tools, die wir jetzt mit an die Hand geben können.
Also ganz praktisch für das Erlernen, ich habe ja auch gesagt, es ist wie ein Alphabet zu lernen von wie fühle ich mich wann, empfiehlt sich auch das Nutzen von einem Emotionsrad. Da gibt es Abbildungen, wo einmal in der Mitte die Primäremotionen, also die Emotionen, die wir schon als Kleinkinder und ganz früh zeigen, abgebildet sind und dadurch sich diese sekundär, also diese erlernten, auch im Kontext von unserer Bewertung, wie wir Reize sozusagen in unserem Kopf bewerten, diese komplexeren Emotionen, die sind dort abgebildet. Und das kann helfen, einmal auch immer wieder mit dem Blick, ich reflektiere meinen Tag oder ich möchte eine Situation reflektieren, mit dem Blick darauf eben so ein Emotionsrad zu nutzen, um zu gucken, okay, was gibt es überhaupt für Emotionen? Ich habe sie nicht alle auswendig gelernt, da ist die Erwartungshaltung auch nicht so, sondern ich möchte das jetzt mit Hilfe dieses Emotionsrads benennen.
Mhm.
Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, um das Ganze zu lernen. Und dann eben auch die Benennung von verschiedenen Strategien. Also ein bisschen analytisch auch an die Situation reinzugehen. Wann erlebe ich was und wie? Und was wären denn Handlungsmöglichkeiten? Muss ich in diese Situation reingehen? Kann ich diese Situation verändern? Und durch diese Fragen und auch wer kann mir dabei helfen, mit dieser Situation umzugehen, entstehen eben auch schon viele Handlungsspielräume. Auch besonders in der Frage, wer kann mir dabei helfen? Weil das ist somit auch der Kern, auch was noch wichtig ist, innerhalb des heutigen Gesprächs, würde ich sagen, wenn wir so ganz viel darüber sprechen, was können denn Männer tun? Was können denn Männer alleine tun? Was können denn Männer für sich regeln? Das spielt dann auch wieder in diese Stereotypenlage hinein. Der Mann muss es mit sich selber ausmachen und muss es irgendwie auf die Kette bekommen. Wenn wir uns diese stereotypische Männlichkeitsebene anschauen, dann kann man auch sehen, es gibt Fragebögen, wo Männlichkeit gemessen wird, also wie sehr ich mit stereotypischen Männlichkeitsmerkmalen übereinstimme. Und da sind auch klare Dimensionen, also Fragen dazu, ich muss alles immer alleine regeln und ich muss darf keine Hilfe suchen. Und das gehört auch zu diesem Stereotyp dazu. Und dadurch entstehen aber auch Punkte wie, wir haben eine hohe Dunkelziffer darin, wie viele Männer in Deutschland zur Psychotherapie eigentlich müssten, weil sie eine Depression haben. Aber niemand sagt das. Das heißt, wenn ich als Mann bemerke, im Kontext von meinen Emotionen, ich komme damit eigentlich gar nicht klar, ich kriege das eigentlich gar nicht alleine hin, dann ist der nächste Schritt, auch das nach außen zu kommunizieren und sich Hilfe zu suchen und mit anderen in den Austausch zu gehen, um auch von anderen zu lernen, aber auch in dem Kontext von, ich habe Impulse, wo ich nicht weiß, wo sie herkommen oder ich kann gar nicht kontrollieren, wie ich mich da verhalte, da auch die Hilfe zu bekommen, die ich brauche.
Und das kann man nicht zuletzt auch beim PME Familienservice tun.
Das kann man auch beim PME Familienservice, ja.
Genau, oder eben auch Gruppencoachings oder was auch immer. Also da bieten wir eine Menge Möglichkeiten, um sich mal näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber natürlich ist auch jede andere Form der Auseinandersetzung mit diesem Thema gewünscht und wünschenswert und legitim. Und ja, ich glaube, da können sich jetzt viele Hörer und vielleicht auch Hörerinnen ganz schön was draus mitnehmen. Und lieber Felix, ich habe das Gefühl, egal an welcher Ecke man dieses Thema anpiekst, du hast immer irgendwo noch was zu erzählen und wahrscheinlich hast du jetzt gerade auch noch das Gefühl, aber ich muss doch noch das und ich muss doch noch dies und das ist auch noch wichtig. Und das finde ich wirklich total faszinierend. Und in dem Sinne würde ich sagen, hört sich das nach einer Fortsetzung dieses Gesprächs an?
Sehr gerne.
Heute müssen wir so langsam zum Ende kommen. Wenn es noch eine Sache gibt, die du jetzt frei gewählt unserer Hörerschaft mitgeben darfst, was wäre noch das, was du gerne sagen würdest?
Emotionen gehen uns alle was an. Das wäre, glaube ich, was mir am Herzen liegt. Das heißt, ich selbst, du selbst, bist dafür zuständig, deine Emotionen zu reflektieren und zu schauen, wie du dich fühlst. Aber auch dein Gegenüber ist mit dabei und auch wichtig in dieser Dynamik. Und um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, wenn ihr noch ein bisschen mehr über Emotionen hören wollt und über diese Hintergründe, am 5.3. Gibt es beim PME auch einen Fachvertrag dazu.
Auch der kommt in die Shownotes und der ist wärmstens zu empfehlen. Ich habe ihn auch schon im Kalender stehen. Ich bin zwar dann im Urlaub, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Bevor wir diese Folge beenden, ist noch hier der Hinweis darauf, wenn du bis hierhin gehört hast, dann freuen wir uns sehr, wenn du jetzt kurz auf Pause drückst und uns eine Bewertung gibst in deinem bevorzugten Podcast, Podcatcher oder bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer du die Folge gerade hörst. Wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, freuen uns wie immer über Feedback unter podcast@familienservice.de. Ich sage danke, lieber Felix, für deine Zeit und für das
interessante
Gespräch und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört.